Willkommen bei Stolz und Ballmann, dem Podcast von und für Herzensmenschen. Dr. Anke Ballmann, Entwicklungspsychologin, und Claudia Stolz, Familientherapeutin, teilen Ein- und Aussichten über Gott und die Welt, die inspirieren und stärken. Fühl dich eingeladen, das Schöne im Leben zu sehen und zu teilen. Shine on!
Hallo, liebe Claudia.
Hallo, liebe Anke. Wie geht's dir?
Mir geht's gut. Ich habe ausgeschlafen. Ich habe heute frei. Und jetzt kommt gleich die Frage, wo ich bin. Ja, ich bin wieder am Schreibtisch. Und es ist noch früh am Tag und ich habe diese Fischkleberdinger auf die Augen geklebt, von denen ich das letzte Mal gesprochen habe.
Oh Mann, ist das schade, dass wir keine Videos machen.
Nein, das ist sehr schön, dass wir keine Videos machen.
Nein, ich finde das gerade schade.
Ja, ich finde, ja, das glaube ich dir, aber ich finde es sehr gut. Die gibt es ja in allen Farben. Ich habe heute die güldenen. Die helfen bestimmt besonders. Und zum letzten Mal, ganz, ganz wichtig. Ich wusste ja nicht, wer der Zauberer bei Harry Potter ist. Gell? Da kamen dann ein paar Informationen.
Da kamen einige Rückmeldungen.
Ja, also es ist so die Grenze zum Peinlichsein, gell? Aber es ist mir nicht wirklich peinlich. Ich wusste ja immerhin Dumbledore und Merlin. Quatsch, ich wusste nicht, jetzt habe ich sie wieder verwechselt. Schau, Gandalf und Merlin. Dumbledore ist der Harry Potter-Zauberer, den man, ich glaube, die meisten kennen den. Und da hat uns eine treue Shiny-Hörerin, Shine-On-Hörerin, ein Shiny, ein ganz wundervolles Zitat zugeschickt, weil sie gemeint hat, dass ausgerechnet wir Dumbledore kennen müssten, weil das gut zu unserem Podcast passt. Und zwar hat Dumbledore mal gesagt, ich zitiere jetzt geht's los, Glück und Zuversicht vermag man selbst in Zeiten der Dunkelheit zu finden. Man darf bloß nicht vergessen, ein Licht leuchten zu lassen. Zitat Ende.
Ach, wie schön. Ja, das passt ja in der Tat sehr zu uns. Das ist ja quasi für uns geschrieben.
Hat Dumbledore für uns geschrieben, genau. Ja, habe ich mich auch total gefreut.
Ich werde wohl doch noch mal die Harry Potter Bücher in meinem Leben lesen. Ich habe ja drei Kinder und ich muss eingestehen, wir haben die Harry Potter Bücher nicht gelesen. Es ist ja eigentlich ein No-Go, aber ich oute mich hiermit. Wir haben sie und ich habe sie sogar auf Kroatisch.
Okay, also du hast sie aber nur nicht gelesen.
Ich habe sie, aber ich habe sie nicht gelesen, ja. Meine Söhne interessierten sich tatsächlich nicht dafür und meine Tochter wollte es dann auch nicht, weil sie sich ja so an ihren Brüdern orientierte. Mhm. Aber das ist ein total schönes, schönes Zitat.
Ja, hat mir auch total gut gefallen.
Und es passt auch eigentlich.
Ja, und ich finde es auch so schön, wie die Menschen aufpassen, die uns zuhören. Und eine ganz, ganz schöne Rückmeldung kam auch noch, dass wir, sollten wir jemals wieder aufhören, wir das unbedingt früher ankündigen müssen, weil der Abschiedsschmerz sonst zu plötzlich kommen würde. Aber wir haben noch gar nicht vor aufzuhören, wir fangen ja gerade erst an.
Wir laufen uns gerade warm, ich finde, das ist gerade die Aufwärmphase.
Ja, ich finde auch, es ist die Aufwärmphase, jetzt haben wir es technisch im Griff und ja. Technik ist nicht unbedingt meine Begabung, womit wir mitten im Thema wären. Wir wollen nämlich heute über Begabungen und Interessen sprechen und eventuell sogar noch ein bisschen über Talent. Und du hast da so eine schöne Frage formuliert, die im Prinzip in jedem Coaching vorkommt und ich die gar nicht so prickelnd finde. Aber wenn sie von dir kommt, finde ich sie gut.
Genau. Was ist dein Warum? Oder die Überschrift des heutigen Podcasts ist ja mein Warum. Hm. Und folgst du deinen Interessen oder deinen Begabungen? Oder folgst du deinen Begabungen oder deinen Interessen? Und da finde ich, das passt auch zu dem Zitat, was du eben vorgelesen hast aus Harry Potter. Weil da steckt ja auch, da steckt ja irgendwie alles drin. Aber ich glaube, das können wir am Ende vielleicht zusammenfassen. Lassen wir das mal eben so stehen und fangen wir einfach an.
Ja, wie ist denn das
folgst
bei dir?
Folgst du denn? Ja, ich habe gedacht, die Anke soll anfangen.
Ja, okay, ich kann da gerne anfangen. Da habe ich kein Problem mit. Ja, mittlerweile folge ich sowohl meinen Interessen als auch meinen Begabungen. Es war aber nicht immer so.
Ja.
Ich wusste ganz lange nicht, also ich habe da gar nicht groß drüber nachgedacht. Ich habe drüber nachgedacht, wofür ich mich interessiere, aber ich habe lange nicht über Begabungen nachgedacht. Und als ich angefangen habe, drüber nachzudenken, was ich wirklich gut kann und was ich auch gern mache, da dachte ich nicht, dass man davon auch leben kann. Und ich glaube, die Kombination ist eine ganz wichtige, weil ich glaube, es hilft einfach nichts. Da bin ich jetzt zu bodenständig zu sagen, okay, ich habe hier ein Interesse und ich Rosen züchten und jetzt züchte ich Rosen. Aber ich habe zum Beispiel keinen grünen Daumen und ich habe auch kein Interesse darauf, dass ich mich großartig mit Bodenbeschaffenheiten und Dünger und so weiter beschäftige, sondern ich finde es einfach nur schön. Das kann schon ein Interesse sein. Aber das Interesse alleine, glaube ich, reicht nicht.
Du meinst, dann muss auch eine gewisse Begabung dazu also der grüne Daumen gehört dann schon auch noch dazu. Oder auf was würdest du jetzt die Begabungen ziehen?
Die Begabungen, ich würde es so sehen, wenn ich wirklich ein Interesse an irgendwas habe, dann ist da oft auch eine Begabung dabei. Und es ist zum Beispiel so, dass wenn ich, zum Beispiel angenommen, ich will Lehrerin werden und ich merke, was weiß ich, ich studiere Sprachen, weil ich mir denke, okay, ich bin schon mal zweisprachig aufgewachsen, dann kann das sein, dass ich da zwar eine Begabung dafür habe, aber nicht wirklich Interesse habe. Und dann wird die Motivation sehr schnell sinken. Und wenn ich zum Beispiel mehrere Sprachen spreche, aber meine Interessen liegen zum Beispiel im naturwissenschaftlichen Bereich, dann wäre es viel klüger, meinem Interesse zu folgen und nicht meiner Begabung.
Wenn ich das jetzt höre, was du sagst, und du hast ja auch eben gesagt, dass du mittlerweile weißt, dass du deinen Begabungen und auch deinen Interessen folgst, aber dass das nicht immer so war.
Ja.
Da fällt mir so ein, ich habe nämlich auch gedacht, ach du Heiliger, genau. Ich weiß gar nicht, was ich darauf antworten soll, weil ich unglaublich lange in meinem Leben überhaupt gar keine Idee hatte, weil ich sehr, sehr viel so funktioniert habe, wie man mich haben wollte.
Mhm, genau.
Und ich da gar keinen Bezug zu hatte. Also wirklich sicherlich in mir dieses Licht war und auch ganz klar auch in eine Ausrichtung ging. Aber da war so viel drüber, dass ich das nicht gesehen habe. Und ich habe im Grunde genommen Dinge getan, naja, weil sie halt sich dann so ergaben, weil das so von der Familie gedacht war, weil es Freunde auch gemacht haben. Und irgendwann, und gerade so jetzt auch im Austausch oder im Gedankenmachen zu diesem Podcast heute, habe ich überlegt, woher kommt das eigentlich? Also ich hatte sehr lange überhaupt gar keine Idee davon, was ich eigentlich für eine Begabung habe, beziehungsweise ob ich denn überhaupt meinen Interessen folgen kann. Also diese Frage stellte sich super, super lange gar nicht. Sondern das, was ich gewohnt war zu tun oder wo ich wusste, dass ich darüber die meiste Aufmerksamkeit generiere, also auch viel Energie bekomme, das habe ich gemacht. Und ich glaube, das ist ja auch ein sehr guter Überlebensmechanismus, wenn man weiß, dass man, wenn man anderen hilft, wenn man Dinge übernimmt, wenn man anderen es leichter macht, dass man da selber so viel Aufmerksamkeit bekommt, die einen so eine gewisse Bedeutsamkeit geben, wo ich lange dachte, dass das wichtig wäre. Ich dachte lange, wenn ich das nicht mehr habe, könnte es mir nicht gut gehen. Und da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht, ob das, was ich denn da tue, überhaupt, vielleicht waren es Begabungen schon, aber nicht unbedingt Interessen.
Wahrscheinlich hat auch niemals jemand gefragt, ne? Ich denke, ein Kind oder überhaupt ein junger Mensch denkt ja nicht drüber nach. Du sitzt ja nicht mit 10 Jahren da und überlegst dir von wegen, ist es meine Begabung? Ist es ein Talent? Ist es Potenzial? Ist es Intelligenz? Also diese ganzen Begrifflichkeiten, das ist ja heute noch psychologisch ein großes Thema, was genau ist was. Und ich glaube, dafür bräuchten einfach junge Menschen auch, Fußball, momentan ist doch EM, da fällt mir gerade ein, da gibt es so Menschen, die laufen an irgendwelchen Dörflis an den Fußballfeldern vorbei und gucken so, Talent Scouts heißen die, und suchen junge Talente. Und die werden dann ganz besonders gefördert. Und sowas bräuchte es halt nicht nur im fußballerischen Bereich, sondern eigentlich müsste man in die Kitas, in die Schulen eher, oder in die frühen Jahre, also in die Grundschulen, müsste man eigentlich schauen von wegen, okay, wo liegen denn bei welchen Kindern, wo liegt denn Begabung, wo ist Interesse, wo ist Talent, wo ist im Idealfall eine Kombination, das wäre immer die Traumvariante. Mhm. Und manchmal haben ja Kinder einfach auch Begabungen für Dinge, die sie niemals, sie werden niemals rausfinden, ob sie da auch Talent haben. Einer deiner Söhne spielt Geige. Und wenn der niemals eine Geige gesehen hätte oder niemals jemanden gehört hätte, der Geige spielt, hätte sich Interesse nicht entwickeln können, weil er es einfach nicht gekannt hätte. Und das finde ich so wichtig, dass man Kindern da, jetzt mal wieder bei den Kindern, aber auch wir waren ja mal Kinder, dass man Kindern die Möglichkeit gibt, eben ihre Begabungen überhaupt auszuprobieren oder verschiedene Dinge auszuprobieren, um zu schauen, wo habe ich denn eine Begabung, wo habe ich Interesse, ist immer der Anfang auch von dieses böse Wort Disziplin. Wenn ich an was nicht interessiert bin, werde ich da niemals die Disziplin dafür aufbringen. Die Begabung alleine reicht dafür noch lange nicht. Und nehmen wir mal deinen Sohn, also oder Menschen, die ein Instrument spielen, ohne dass sie sich dafür interessieren, würden sie niemals üben. Und würden sie es auch nie durchstehen zu üben, wenn die Flaute kommt. Und die kommt immer mal, egal um was es geht.
Ja.
Und darin unterscheiden sich ja auch dann irgendwann mal Menschen, die irgendwas sehr, sehr gut können, also die Expertise erwerben, von Menschen, die halt auf dem Level Geige spielen, wie ich Klavier spiele. Und weil du gerade, als du von deiner Kindheit erzählt hast, wenn da niemand ist, der schaut von wegen, wofür interessiert sie sich und ist da, vielleicht hast du ja eine ganz, ganz große sozial-emotionale Begabung, wenn du dich schon immer sehr, sehr viel um andere gekümmert hast und vielleicht kommen ja da Begabungen und Interesse auch zusammen.
Ganz sicher. Und die dann sicherlich auch untergraben werden von Erlebnissen. Zum Beispiel erinnere ich mich, ich glaube, es kann gut sein, dass wir vielleicht in einem Podcast schon darüber gesprochen haben, dann entschuldigt das bitte, von einer, man erinnert sich ja gerne mal an Lehrer, mit denen man etwas Besonderes erlebt hat. Entweder haben die einen wirklich gesehen und man merkt sich diese Lehrer oder es war besonders unangenehm und man merkt sich diese Lehrer, das kann ja auch sein. Mhm. Und wenn ich jetzt an Frau Schietzel denke, das ist mit eine der einzigen Lehrerinnen, an die ich mich so erinnere, weil ich auch sehr viel die Schulen gewechselt habe. Und ich war zum Beispiel orthografisch eine Vollkatastrophe. Mhm. Und so, ne, so begründet durch die Schulwechsel und auch verschiedene Länder hat sich das alles vermischt und war nicht so einfach. Und sie sagte aber damals, wenn wir so Buchinterpretationen hatten oder irgendetwas, und dann schrieb sie mir drunter, aufgrund der Orthographie leider nur eine 2- oder eine 3, hat aber hervorgehoben, dass sie so beeindruckt darüber ist, wie ich diese Zusammenhänge erfasst habe und wie ich da das interpretiert hätte. Und ich weiß, das hat so ein bisschen wie so ein Vorhang gelichtet. Dann schien dann das Licht rein auf diese Begabung vielleicht. Ja. Aber dann ging der Vorhang auch ganz schnell wieder zu. Aufgrund halt auch der äußeren Umstände. Weil nicht alle Lehrer waren bereit dazu, dahinter zu gucken und haben dann das, was im Außen war, doch sehr viel in den Vordergrund gestellt oder mich auch bloßgestellt oder so, dass ich dann auch nicht mehr wirklich den Wunsch danach hatte, das nach außen zu tragen, weil ich es mich schlichtweg dann auch nicht getraut habe. Also so, dass so eine Begabung dann auch, nee, ich kann das nicht, weil ich schreibe einfach nicht gut. Und in den 80er Jahren gab es ja noch keine Rechtschreibprogramme.
Wie
heute.
Ja. Das sieht man wieder, wie im Prinzip Motivation zerstört wird.
Definitiv.
Ja. Das ist so schade. Und das, glaube ich, passiert, das ist dir passiert, ich glaube, es ist mir passiert. Ich glaube, es gibt niemanden, der das nicht erlebt hat, gell? Spätestens in der Schule, die werden Menschen bloßgestellt. Und ich finde es immer so furchtbar, weil da werden durch ein paar Bemerkungen, die einen Lehrer oder eine Lehrerin, über die nicht mal groß nachdenken, wird auch die Lernmotivation total zerstört. Und das sind dann die Erwachsenen, mit denen wir auch, also du arbeitest und ich arbeite, wir arbeiten ja beide viel mit Erwachsenen. Das sind dann Menschen, die totale Prüfungsangst haben, die, wenn sie das Wort Lernen hören, kriegen sie schon feuchte Hände und kriegen Angst vorm Lernen und haben nie erfahren, dass Lernen richtig Spaß machen kann. Mhm. Und dass eben die Begabung, also die Anlage, die da ist, dass die dann praktisch größer wird und sich auch wie so eine Blume einfach, wie das, oder wie ein Baum sogar, entfalten kann und es ein richtig schönes, ein freudvolles Erlebnis wird zu lernen und seine Begabung, das immer wieder beim Thema Entfalten, ne, wo man seine Talente und Begabungen entfalten kann. Ja. Und das funktioniert halt nur in einer dementsprechenden Umgebung. Nicht nur bei Kindern, auch bei Erwachsenen.
Ja, weil ja auch die Erfahrungen aus der Kindheit ja ins Erwachsenenalter mitgehen. Also wenn ich genau. in der Kindheit verinnerlicht habe, dass ich Angst habe vor, dann werde ich das im Erwachsenenalter auch haben. Also tatsächlich, ja, du hast zahlreiche Kurse, die mit einer Abschlussprüfung abschließen. Hm. Ich habe die auch. Und jedes Mal, wenn es, wir nennen es jetzt immer schon Lernergebnisfeststellung und nicht Prüfung, weil es gibt kaum jemand, also es gibt eigentlich gar niemanden, dem es egal ist. Und die meisten haben wirklich Angst. Und dann bekommt diese Angst auch einen Rahmen. Und ich habe jetzt eine so reizende Frau im Kurs, die ist, ach Gott, eine Pädagogin, wo ich, also unglaublich toll, unglaublich toll. Sie ist keine deutsche Staatsbürgerin und spricht auch gebrochen Deutsch. Und sie hat jetzt so Angst vor dieser Lernergebnisfeststellung, weil sie sagte, du Claudia, was ist, wenn man mich nicht richtig versteht? Und dann habe ich ihr gesagt, weißt du, Sprache ist nicht nur das Wort, was du sprichst, sondern auch wie und deine Haltung. Und ich habe gesagt, du kannst gar nichts falsch sagen. Wenn wir irgendetwas nicht verstehen aufgrund deiner Worte, dann werden wir danach fragen. Ja, genau. Und wir spüren ja deine Haltung und wie du da bist. Und das ist egal in welcher Sprache. Und das hat sie zumindest beruhigt.
Ja, das ist ganz wunderbar, dass du das sagst. Du weißt ja, ich mache ja recht viel mit hochbegabten Menschen, hochbegabten Kindern hauptsächlich. Und da ist ja auch der totale Trugschluss, dass viele, die sich damit nicht so gut auskennen, glauben, dass wenn ein Mensch Begabungen, sprich auch hohe Begabungen hat, dass die automatisch auch gute Noten haben. Und genau das hängt überhaupt nicht zusammen. Es gibt keine Verbindung zwischen Noten und Begabung. Es gibt eine Verbindung zwischen Anstrengungsbereitschaft zum Beispiel und Motivation in dem Moment und guten Noten. Und wenn du jetzt von der Teilnehmerin erzählst, die hat eine ganz, ganz hohe, also andersrum, die wird von ihrer Angst eventuell gebremst, zu zeigen, was sie wirklich kann. Ja. Und das ist wahnsinnig schade. Und da darf man eben auch mal hinschauen, was in den Schulen passiert. Da gibt es ja auch gerade wieder die, geht ja gerade der Roll der Bildung, so ein orangen großer Bildungsball durch Bayern. Es gibt dieses Jedes Kind zählt, diese Kampagnen. Da geht es ja überall auch drum, dass Kinder ihre Begabungen leben dürfen und dass man hinschaut, wo von wegen, wo ist denn Talent und wo ist Interesse und wie können wir jemanden begleiten und ihn motivieren. Und ich glaube, das ist auch für uns beide total wichtig gewesen, dass wir uns irgendwann dann mal freigestrampelt haben von dem, was man erwartet hat. Und dann, und da sind wir wieder bei Reflexion geschaut haben, was mögen wir gern, was können wir gut, was interessiert uns. Und irgendwann passt es dann vielleicht mal zusammen. Und dann kann man damit aber noch lang kein Geld verdienen. Dann, glaube ich, ist der Trick wirklich zu schauen, von wegen, wir alle müssen leben, wir haben Mieten zu bezahlen. Wie kann ich denn jetzt Interesse, Begabung, Talent, Arbeitsbereitschaft, Anstrengungsbereitschaft, alles zusammenbringen, sodass ich daraus was mache, was die Welt auch braucht. Und so sind wir bei Shine On gelandet.
Ganz genau.
Wir glauben, dass die Welt uns braucht.
Ja, wir möchten einen Beitrag dazu leisten, dahin zu scheinen, ja, wo man vielleicht selber das Licht gerade nicht anmachen kann. Und vielleicht behilflich sein dabei, das Licht dorthin scheinen zu lassen. Und dann ja auch immer ein Stück mehr auch zu uns. Also wir lernen ja permanent, auch wir beide im Austausch miteinander, und können so auch bei uns gucken, dass das Licht immer weiter angezündet wird. Und das halt ein Stück weit weiterzugeben, dass sich Menschen trauen, aus dieser vermeintlichen Sicherheit, in der man sich so nett eingerichtet hat, fernab von den Begabungen und Talenten oder dem, was man kann oder den Interessen, da hat man sich irgendwo eingerichtet und naja, was soll ich denn jetzt machen? Ich muss ja jetzt. Die Menschen warten so viel auf Freitag und auf die Rente. Ich bin ja, oder wir sind ja jetzt in einem Alter, wo die Gespräche häufig darum gehen, wo es heißt, na, und wie lange hast du noch?
Ja, grausam. Der Gedanke, dass ich nur, ja, ich finde den ganz furchtbar. Der Gedanke, dass ich nur darauf hinfieber, wann es endlich vorbei ist, der bringt mich fast um den Verstand. Und mir tut es, also mich nicht, weil ich stelle mir den nicht, aber mir tut es immer so wahnsinnig leid, wenn Menschen sich eben, wie du gerade sagst, nur auf den Freitag freuen oder auf den Urlaub freuen, wo ich mir denke, boah, wie schrecklich muss das sein, wenn du jeden Tag einfach irgendwie nur so erledigst und rumbringst, weil du frei haben willst? Was machen dann Menschen in ihrer Freizeit ganz oft? Meistens machen die gar nicht so viel. Viele gucken Fernsehen, wenn man sich die Online-Zeiten anguckt, wird es einem auch ganz schwindelig. Und dann denke ich mir, ja, kein Wunder, dass da so viel Unzufriedenheit ist, wenn ich 5 Tage die Woche das mache, was mich eigentlich ziemlich ankäst. Dann würde ich auch gucken, dass möglichst schnell Freitag wird. Und das ist auch der Grund, warum Freitagnachmittag Menschen schon nicht mehr arbeiten wollen. Oder viele, nicht alle, um Gottes Willen. Also wir sprechen ja nie über alle.
Nein, und jetzt gibt es sicherlich auch viele, was ich auch nachvollziehen kann. Und so geht es mir auch, dass man sagt, naja, aber es gibt halt Verpflichtungen und die sind halt nicht immer so die super angenehmsten. Und klar freue ich mich dann auf eine Zeit, wenn ich diese Verpflichtungen gerade nicht habe. Das ist jetzt auch gar nicht unbedingt gemeint. Also wenn, zumindest ist es ein erstes Erkennen. Wenn ich erkenne, dass ich fast ohnmächtig durch meine Woche wandere, so ging es mir früher auch. Ich habe montags schon gedacht, ach du Scheiße. Und ich körperlich, sonst wie emotional. Und das hat dann auch mein Arbeitsplatz, also auch die Kinder haben das schon auch gespürt, dass ich gar nicht richtig da war. Wenn ich das jetzt schon mal wahrnehme und merke, ich könnte sonntagabends, geht es mir schon schlecht, wenn ich nur an Montag denke. Dann habe ich es zumindest schon mal wahrgenommen. Dann ist das der erste Schritt. Ich kann jetzt nicht sofort sagen, Chefin, ich habe da einen Podcast gehört, ich kündige jetzt, ich komme jetzt nicht mehr. Aber wenn ich das wahrgenommen habe.
Ja, darum geht es ja auch gar nicht. Ich meine, genau das ist der Punkt. Es gibt ja, das ist wirklich klassischer Begriff Sonntagabenddepression, die gibt es wirklich. Und wie du sagst, es ist der erste Schritt, das wahrzunehmen. Und dann geht's aber schon noch drum, von wegen, was mache ich jetzt? Mache ich jetzt da weiter und lasse es weiterlaufen und es käst mich halt einfach 30 Jahre lang an?
Absolut geht's darum.
Ich glaube, was es immer gibt, das hört sich jetzt vielleicht so an, von wegen, als hätte ich immer irgendwie alles gemacht, was ich wollte. Ganz im Gegenteil. Ich mache erst seit ein paar Jahren fast nur noch das, was ich wirklich gern mache. Das ist aber die Konsequenz daraus, dass ich jahrelang, ich habe immer irgendwelche Jobs gemacht, die habe ich gut gemacht, nur nicht unbedingt gern. Aber ich habe damit, habe ich mir ermöglicht, dass das, was ich von ganzem Herzen gern mache, dass ich das auch machen kann. Ja, das war oft sehr viel Arbeit. Gleichzeitig ist es nicht so belastend, wenn man genau weiß, man hat da was, was einen total erfüllt. Die Jobs haben das Ganze finanziert. Da, glaube ich, kann schon, es ist jetzt total privilegiert, wenn ich das sage, aber ich glaube, wir haben alle schon die Möglichkeit zu schauen, dass ich zumindest einen Teil meines Lebens mit Dingen verbringe, die mir wahnsinnig wichtig sind. Und wenn die kein Geld bringen, dann kann ich immer noch was anderes machen, was Geld bringt, um das zu tun, was eben keins bringt, aber mich erfüllt. Ich glaube da fest dran.
Und ich glaube auch, dass man Dinge wirklich überprüfen darf, ob sie denn auch tatsächlich so sind. Ich würde das jetzt gerne an einem persönlichen Beispiel von mir greifbar machen. Ich betreue ja Kinder ganz aktiv im Moment ja auch. Noch. Ich betreue 3 Kinder und auch nicht irgendwie 24/7, sondern so, dass es sich für mich gut anfühlt. Bedeutet aber, dass ich die Hälfte ungefähr des Geldes habe, als ich es früher hatte. So. Ich habe aber heute, also ich habe mich in einigen Bereichen eingeschränkt, mache aber viele Dinge, die mir auch sehr große Freude machen, weil ich dafür mehr Zeit und mehr Kapazitäten habe und merke, dass ich mich viel voller fühle als früher. Ich hatte vielleicht mehr Geld, hatte dann aber auch mehr Ausgaben, weil ich mir dann Dinge geleistet habe, von denen ich dachte, sie schenken mir Freude oder habe Sachen gemacht oder bin verreist oder so. Das mache ich heute gar nicht so viel oder kaufe mir auch nicht viel. Aber ich fühle mich innerlich sehr viel reicher. Das war eine Entscheidung, das zu treffen. Und morgens zu wissen, ich arbeite gerne. Ich weiß genau, morgen früh, wenn die Kinder kommen, ich freue mich darauf, weil ich den Tag so gestalten kann, wie er mir gut tut. Und ja, das war ein Weg und ein Prozess dahin. Aber ich denke immer, dass man im Rahmen seiner Möglichkeiten die Möglichkeit hat, Dinge zu verändern. Und für mich war immer der Leitspruch, wenn ich es jetzt nicht verändere, dann wird es verändert, weil ich war wirklich am Limit. Ich hätte das nicht mehr lange geschafft, in dieser Unzufriedenheit zu arbeiten. Und mich dann vielleicht in Burnout flüchten, in eine Depression, in eine Krankheit, in eine körperliche, bringt ja nun auch nicht wirklich was. Also da haben wir ja auch alle nichts von.
Ja, ja, und vor allem, es wird auch niemand kommen, der das für dich verändert. Solange ein System läuft, wird nicht irgendwie jemand von außen sagen, du Claudia, ich sehe, du bist ein bisschen genervt, mach doch mal was anderes. Das machen vielleicht deine Familie, deine Freunde, die würden vielleicht sagen, du, ich merke, du wirst immer aggressiver oder wirst immer lethargischer, je nach Typ. Was brauchst du denn? Aber letztendlich musst du es halt dann doch selber verändern. Und du hast ja gemerkt, dass Dinge, was weiß ich, mit was man sich so diese Betäubungsgeschichten von wegen ein Schrank voller Handtaschen. Ach, ich habe eine Tante, die kennt, die hört den Podcast nicht, das kann ich sagen. Ich weiß nicht, wie viele Handtaschen die hat, wo ich mir denke, du kannst ja immer nur eine nehmen. Also was hast du von den vielen Handtaschen? Ich verstehe das halt nicht. Ich bin der Mensch mit einer Hand. Ich besitze wirklich eine einzige Handtasche. Wenn die kaputt ist, kaufe ich mir eine neue. Die hält immer ungefähr 10 Jahre. Das ist mir einfach nicht wichtig. Und sie findet sie halt einfach schön. Aber letztendlich sind, glaube ich, so viele Dinge, die man so anhäuft, kosten viel Geld, aber machen halt nicht wirklich zufrieden, kurzfristig vielleicht. Das wissen wir ja von Konsum. Da gibt es das schöne Beispiel im Auto ja immer. Du kaufst ein Auto, freust dich tierisch über das Auto und in dem Moment, wo du es bezahlt hast, verliert es an Wert jeden Tag.
Ja, genau.
Und so geht es halt mit vielen Dingen. Und ich glaube einfach, das ist eben das, was uns Menschen innerlich nicht ausfüllt. Wir brauchen halt Sinn.
Aber den wirklich zu finden, da brauchen wir auch einen Blick. Also da brauchen wir auch die Möglichkeit, es sehen zu können. Also ich glaube, das ist sehr häufig wirklich verdeckt, dass wir den gar nicht erkennen können.
Ja, aber da werden wir ja mit Kindern, da wird mit Kindern ja nicht gearbeitet, weder in Kita fände ich es wirklich noch zu früh, aber in den Schulen. Kommt da jemand, der sich im Prinzip mit Kindern beschäftigt oder mit Jugendlichen auch, von wegen, was glaubst du, was kannst du gut, was möchtest du, da gibt's Tests, das weiß ich so, Berufsfindungstests und so weiter, die sind ja auch alle nicht schlecht. Aber so das ja. Thema, was ist dir wichtig im Leben? Ich weiß nicht, weißt du, wann du dir die Frage zum ersten Mal gestellt hast? Erinnerst du dich?
Also da war ich schon ganz fernab vom Kindsein. Vielleicht ja. Habe ich das wirklich mal in solchen spielerischen Momenten, wir haben ja auch schon über das Spielen und so gesprochen, ja, dass man in so Momenten, wenn ich so ganz bei mir war, also wo das Licht richtig an war, dass dann auch die Frage kam in mir, was möchte ich eigentlich? Aber das hat nicht lange gehalten, weil das dann gesteuert war durch Anforderungen im Außen, die mich so haben wollten, wie ich zu sein habe. Also ich glaube schon, dass eine große Begabung von mir durchaus das Talent zum Sprechen und so für die Kommunikation ist und auf Menschen zuzugehen und zu Netzwerken, Kontakte zu knüpfen und. Jetzt war ich aber viel in einer Familie, wo das nicht gerne gesehen wurde, wo ich einfach still zu sein hatte. Und ich habe natürlich gemerkt, dass das sich nach vorne stellen und zu sagen, ich weiß, wie es geht, ich hätte da eine Idee und ich könnte, ne, wir könnten das ja zusammen machen, so und so, dass das eine negative Konsequenz hat. Und das, was ich viel in meinem Leben erlebt habe, ist, wir können ja jetzt sagen, wir gehen es nicht an. Also wir scheinen nicht da rein. Wir lassen alles so, wie es ist, fühlt sich alles gut an, so lassen wir. Aber ich glaube, dass wir irgendwann alle an den Punkt kommen, wo wir es von irgendeiner Seite müssen. Entweder gucken wir selber hin oder wir werden im Außen konfrontiert mit Dingen und sind dann eingeladen hinzugucken. Und dann haben wir die Möglichkeit, bleiben wir jetzt immer im Außen und machen im Außen alles dafür verantwortlich, warum das so ist, oder gucken wir und brauchen das im Außen ja nicht, weil wir gehen ja im Außen immer in die Resonanz. Also es kommen Dinge auf mich zu, mit denen ich etwas zu tun habe. Sonst würde ich die überhaupt nicht, ich würde sie gar nicht sehen, ich würde sie gar nicht registrieren. Mhm. Es hat immer etwas mit mir zu tun, was ich im Außen wahrnehme. Yeah. Es ist ja auch so, es regnet in Strömen. Zum Beispiel, ich würde jetzt rausgehen und sagen, um Gottes Willen. Und ich weiß zum Beispiel, Anke, du würdest sagen, ach, ist das schön.
Ja.
Das Äußerliche hat keine Bedeutung.
Ja.
Das geht mit uns im Inneren in Resonanz.
Ja.
Und wenn wir da nicht hingucken, was wir fühlen, dann können wir unseren Begabungen, glaube ich, nie folgen.
Das glaube ich auch. Resonanz, da würde ich ein paar Bücher verlinken. Da hat super. Der Professor Joachim Bauer ganz viel dazu geschrieben. Fantastische Bücher. Der Mann ist Psychotherapeut und Psychiater und Arzt und ich weiß nicht was alles. Relativ viel und ganz, ganz tolle, wie wir werden, was wir sind und so weiter. Und der beschäftigt sich sehr, sehr viel mit Resonanz.
Ja. Warum ich fühle, was du fühlst.
Ganz genau. Das ist auch von dem. Das ist es auch hauptsächlich. Das ist in jedem Buch mit drin, aber warum ich fühle, was du fühlst, genau, das verlinken wir.
Ich hab's
aufgeschrieben. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und das ist genau das, wie du gerade sagst, es gibt Menschen, die finden, dieser Sommer zum Beispiel ist ja ein verhältnismäßig kühler, verregneter Sommer. Und ich hüpfe schon seit Wochen rum und denke mir, das ist genau mein Sommer. Ich nenne ihn den schottischen Sommer. Ich habe im Prinzip der Juni ist fast vorbei. Es gibt jetzt maximal noch 2 Monate, in denen irgendwelche Mega-Hitzewellen kommen. Dann leide ich wieder. Und bis jetzt finde ich es einfach so, so schön. Es ist Wind, es gibt doppelte Regenbögen, es stürmt, es regnet. Das ist genau das Thema. Ich mag das, mich stört das nicht. Und ich glaube, so dürfen alle Menschen, du zum Beispiel bist der totale Sonnenmensch, du findest wahrscheinlich diesen Sommer ganz grauenvoll, wie ganz viele andere Menschen auch. Man kann im Prinzip keine Sommerfeste planen, weil man nicht weiß, wann regnet es wieder. Und da glaube ich, kann jeder eben hinschauen, eben dieses, was mag ich überhaupt gern? Und ich glaube, diese Reflexionen, also haben wir auch schon mal drüber gesprochen, von wegen, was ist meine Lieblingsfarbe, was esse ich gern, welche Musik höre ich gern? Dieses sich selbst kennenlernen, das sollten wir viel, viel früher mit Menschen die Möglichkeiten geben, sich kennenzulernen. Und das meine ich eben mit, wir begleiten Menschen im Idealfall dabei, dass sie sich entfalten und dass sie das entfalten, was in ihnen ist. Und dann werden auch psychische Erkrankungen sinken. Weil wenn ich das mache, was mir wichtig ist und was ich kann, werde ich ja automatisch ein wesentlich zufriedeneres Leben leben, wie ich es lebe, wenn ich gegen mich selbst arbeite. Das darf aber nicht zu irgendeinem Privileg verkommen, von wegen, ja, die haben leicht reden, die zwei. Ich glaube, das muss ganz dringend auch schon in die Kindergärten und ganz wichtig auch in die Schulen. Wir haben uns neulich mal unterhalten, die Japaner haben da was ganz Schönes erfunden. Das ist dieses Ikigai-Modell. Das ist gibt es verschiedene Fragen und aus diesen verschiedenen Fragen entwickelt sich dann das sogenannte Ikigai. Und das Ikigai ist
das verlinken wir auch.
Das können wir verlinken, genau. Mhm. Und das sind die Fragen, ich kann das jetzt einfach mal ganz kurz nur machen, von wegen, da geht es darum, was liebe ich? Sprich, das ist die Begeisterung. Und da wären so die klassischen Fragen zum Beispiel wie, was kannst du relativ lange machen, ohne dass du müde wirst? Du hast mich das letzte Mal gefragt, was hast du als Kind schon gern gemacht, ne? Gespielt in dem Moment. Und über was redest du wahnsinnig gern? Da fallen mir zum Beispiel sofort die Hunde ein. Ich kann stundenlang mit meinen Hunden was zu tun haben. Ich habe als Kind schon alle Tiere dieser Welt geliebt. Und ich rede, also am liebsten würde ich nur über meine Hunde reden. Dann kommt es aber zum nächsten Punkt. Das ist nämlich, das ist der Bedarf, von wegen was wird benötigt. Hast du Sinn dahin, also erfüllst dich mit Sinn, entspricht es deinen Werten und würde es dir fehlen, wenn du es nicht mehr tun würdest? Also braucht man das überhaupt? Und dann ganz wichtig, was kann ich? Das ist das Talent. Von wegen, das sind dann so diese Sachen von wegen, was kannst du vielleicht ein bisschen besser als andere? Hast du da eine Ausbildung? Gibt es was, wofür andere dich zum Beispiel auch loben? Das sind meistens so die Talente. Und dann aber auch noch wichtig, von wegen, wofür bezahlen Menschen? Also welchen Wert hat das Ganze? Und da geht es dann wieder drum, von wegen, kannst du damit Geld verdienen? Ist es dein aktueller Beruf? Oder kannst du mit anderen Talenten Geld verdienen? Und dann gibt es so gibt's halt so Schnittmengen. Und dann kommt am Ende daraus, es ist so ein Modell, was ist genau das, was du eigentlich brauchst im Leben, damit du ein gutes Leben führst? Ich finde das Modell schön.
Ich kenne das selber gar nicht. Also, ne, werde mich aber auch damit beschäftigen. Wir werden es hier verlinken. Und das hört sich ganz großartig an.
Ich mache das seit einiger Zeit in manchen meiner Fort- und Weiterbildungen. Weil es ist auch so anschaulich. Das sind einfach so vier Kreise, die so ineinander überlappen. Sieht aus wie eine Blume am Ende. Und ganz gezielte Fragen. Und damit kann man schon, also ganz systematisch kann man sich damit anschauen. Mhm. Und ich glaube, gerade du hast auch ein Burnout kann dich kriegen und so weiter. Ja, wir sind alle nicht davor gefeit. Wobei auch da muss man auch sagen, es gibt schon gewisse Burnout-Typen. Ich sage zum Beispiel immer, Burnout kriege ich nicht, ich kriege den Herzinfarkt. Aber Burnout ist so weit wie noch was von mir weg. Und naja, da gibt es ja auch die Idee von wegen, es gibt ja, dieses Burnout ist ja nichts, was von außen kommt. Das ist ja nicht irgendwie ein Schatten, der sich dann plötzlich über dich legt. Das ist kein Virus, ja, gegen den du dich nicht schützen kannst. Burnout ist im Prinzip, sind Probleme bei der Lebensbewältigung. Und dazu gehören eben auch zu Sachen wie Grenzen aufzeigen.
Ja, genau.
Ja.
Das sind genau die Muster, wo wir jetzt schon wieder irgendwie da sind, wie sind wir programmiert, wie funktionieren wir und wie zelebrieren wir das, weil wir ja immer Angst davor haben, wenn wir nicht weiter so funktionieren, wie wir das glauben zu müssen, dass uns dann etwas fehlt. Also machen wir es weiter und halten ja die Möglichkeit, dass da irgendwas reinscheinen kann, halten wir ja vehement draußen. Also ich habe das letztens mit ich hatte eine Frau im Coaching und sie weiß jetzt auch bestimmt, wer gemeint ist, Grüße an dieser Stelle. Ich habe dann immer gesagt, schau mal, du willst unbedingt diese Tür aufmachen und gleichzeitig hast du deinen Fuß davor mit einer Vehemenz, die ist echt Wahnsinn. Mhm. Du hast eine solche Kraftanstrengung an dieser Tür zu ziehen, hältst aber die ganze Zeit deinen Fuß weg. Davor. Was würde denn passieren, wenn du den mal wegnimmst?
Kannst du das ein bisschen genauer beschreiben? Das hört sich jetzt alles ein bisschen kryptisch an.
Dass also die Möglichkeiten alle gegeben sind, die Möglichkeiten sind alle da. Und sie hält sich in einem kleinen Raum auf, wo sie die Dinge um sich herum hat, die ihr vermeintliche Sicherheit geben. Nämlich nicht den neuen Job anzutreten, nicht in die Selbstständigkeit zu gehen. Und dann sucht sie gleichzeitig immer, oh, ich muss im Außen noch etwas dazu. Ich brauche noch die Ausbildung, ich brauche noch das Studium, ich muss noch dies machen, ich muss noch jenes machen. damit ihr ausgehungertes Selbstwertgefühl irgendwie eine Bedeutung bekommt. Und jetzt spreche ich gar nicht mehr über sie, nicht, dass sie sich jetzt die ganze Zeit angesprochen fühlt, sondern allgemein über Menschen, auch über mich und über unglaublich viele Menschen. Und man bleibt in diesem kleinen Zimmer und hat die Tür zu. Und man weiß aber, da draußen ist genau das, wo ich hin möchte.
Ja, ja, da und draußen, da ist aber auch die Angst, da draußen ist die Bedrohung, es könnten ja keine Aufträge kommen und dann ist die Sicherheit weg, ne?
Genau. Ja. Und diese Tür möchte sie aufmachen, möchte ich aufmachen, möchtest du, möchten viele aufmachen, aber man hält sicherheitshalber den Fuß davor. Um eben genau diese Dinge, die man ja auch spürt, also es ist ja so schön, es ist ja so schön komfortabel da, wo ich es kenne. Das ist zwar nur ein Mini-Ausschnitt der Möglichkeiten, die ich habe, aber die sind mir bekannt. Mhm. Und ich weiß, wie sich das anfühlt. Ich weiß, wie das ist. Mhm. Und wenn ich da jetzt die Tür aufmache, was soll denn da, was kann denn da passieren? Mhm. Und ich glaube, da braucht es ganz dringend ein ganz großes Verständnis dafür, dass wir gut sind, dass wir richtig sind und dass uns nichts passieren kann. Weil die Angst, die wir im Heute haben, wenn man sich dann mal ganz ehrlich fragt, ist das heute real? Ist es wirklich real? Dann beantworten ja eigentlich, ich meine, wenn ich jetzt auf die Straße rennen soll, wenn jetzt meine Idee ist, über die 6-spurige Autobahn zu rennen, in einer Rush-Hour, das ist vielleicht nicht das Klügste, das zu tun. Aber wenn diese Autobahn schon lange gar nicht mehr befahren ist und da sowieso kein Auto fährt und meine Angst von vor 30 Jahren ist, dann kann ich aber heute über diese Autobahn gehen, weil heute nämlich kein Auto mehr fährt. Meine Erinnerung an damals aber so präsent ist im Heute, dass ich immer noch diese Autos sehe.
Da gehe ich, würde ich gerne noch was dazu sagen. Ich glaube halt, ich überlege jetzt gerade, es will sich jemand selbstständig machen, traut sich aber den Sprung nicht zu tun, weil, ja, wie gesagt, diese Angst einfach wird am Anfang da sein, von wegen kommen da genügend Aufträge rein, kann ich davon leben, habe ich mindestens so viel, wie ich in einem Angestelltenverhältnis zum Beispiel habe und kann ich das auch wirklich, was ich glaube, dass ich kann und kann ich mich damit selbstständig machen, wird das auch gefragt. Das sind ja die Klassiker am Anfang.
Ja.
Ich erinnere mich, kleine Geschichte, ich erinnere mich noch sehr gut. Ich habe 2007 das Lernmeer eröffnet, es ging los in der Amalienstraße, mitten in München, das war das erste kleine Lernmeer. Mhm. Und es war im selben Haus, wie auch Family Lab war. Das ist ganz spannend.
Ach, krass.
Und der Matthias Völchert war mein Nachbar. Also gegenüber war ich. Der lebt leider auch nicht mehr. Und das ist ganz spannend, weil ich habe am Anfang, ich habe keine Werbung gemacht, gar nichts. Ne? Ich habe das Lernmeer aufgemacht. Und dann saß ich da, ich weiß noch am ersten Tag, und dachte so, wieso ruft mir hier keiner an? Also es gibt mich doch jetzt. weit entfernt von Social Media natürlich. Und ja, aber es ging ja alles gut, sonst wäre ich ja jetzt nicht da. Und ich glaube aber, dass diese Anfänge, diese Schritte, dass da so viel Angst dahinter steckt, das kann ich total nachvollziehen. Und da denke ich mir, was Menschen viel mehr, was ihnen vielleicht mehr helfen würde, damit sie eben ihre Talente dann in der Selbstständigkeit zum Beispiel ausleben könnten, ist die Idee, ich muss ja nicht gleich 100% machen. Man kann ja zum Beispiel auch eine Anstellung reduzieren und eine Selbstständigkeit parallel aufbauen und irgendwann den Sprung wagen. Oder man kann sagen von wegen, okay, nein, ich kündige hier, weil da mag ich eh nicht mehr hin, die Selbstständigkeit aufbauen und irgendeinen Job nebenbei machen, mit dem man Geld verdienen kann.
Ja.
Und es gibt also die Idee von wegen, du bist nicht kaputt, du kannst dich selber auch auffangen. Das meinst du wahrscheinlich mit, ich muss ja die Ängste nicht einfach immer mitnehmen. Und ja. Ich glaube, ich bin wirklich jemand, der sehr, sehr gern nach hinten schaut. Und wir müssen schon schauen von wegen, was war da, was hat uns geprägt, was haben wir gelernt. Aber wir können rückwärts denken, müssen aber nach vorne gehen. Und es bringt überhaupt nichts, sich auch die ganze Zeit darauf auszuruhen, was war alles schlecht, was haben sie mir nur beigebracht. Sie meine ich jetzt Schule, Lehrer, Familie, wo auch immer. Irgendwann müssen wir halt alle in die Selbstverantwortung gehen. Und das ist eigentlich der anstrengendste Schritt, aber das ist auch der, der in die Freiheit führt. Und ich weiß gar nicht, ob jeder Mensch unbedingt Freiheit haben will. Weil Freiheit heißt auch Verantwortung.
Es ist ja auch nicht so, dass es jetzt irgendeinen Lebensentwurf gibt, der für alle stimmig ist. Es kann ja auch sein, dass jemand jetzt unseren Podcast hört und sich denkt, ach, ich höre den beiden total gerne zu. Aber es ist jetzt nicht so, dass das irgendwas mit mir macht. Es kann Leute geben, die sagen, oh, da hake ich richtig ein, in welcher Hinsicht auch immer. Und ich denke, das ist immer eine Einladung, bei sich zu gucken, was ist denn da los? Wie groß ist denn da mein Wunsch?
Du hast letztes Mal Vera Birkenbiel zitiert, die zitiere ich jetzt mal. Die hat immer den schönen Spruch gesagt, von wegen alles, was sie macht. Sie stellt die Dinge in die Supermarktregale und dann laufen da einfach die Kunden durch und nehmen sich das, was sie haben wollen. Und ähnlich verstehe ich sowohl meine Seminarangebote als auch jetzt unseren Podcast. Jeder nimmt das, was er haben will, und was er nicht haben will, lässt er gerade stehen. Und wenn der Reis im Sonderangebot ist, aber man keinen Reis mag, dann braucht man den auch nicht mitnehmen. Da bin ich ja völlig leidenschaftslos. Also ich habe einen ganz, ganz hohen Anspruch an die Freiwilligkeit. Weil du von Selbstständigkeit gesprochen hast, es will sich ja auch nicht jeder selbstständig machen. Nur der Trend ist momentan für mich schon klar zu sehen. Es gibt gerade im pädagogischen Bereich wahnsinnig viele Menschen, die in die Selbstständigkeit gehen, die Seminare anbieten, Coachings anbieten, was auch immer. Und es ist auch ganz wunderbar, weil wir brauchen das natürlich. Wir müssen nur schauen, dass wir nicht irgendwann nur noch irgendwelche Coaches haben, die dann niemanden mehr haben, den sie coachen können. Dann können sie sich im Kreis coachen. Weil wir brauchen ja auch Menschen, die mit den Kindern noch arbeiten. In unserem pädagogischen Bereich geht es halt viel um pädagogisches Coaching, um Fortbildungen und so weiter. Und da wird auch jeder gebraucht und jede gebraucht, weil wir haben so einen großen Bereich, der im Prinzip noch lange nicht satt ist und wo es ganz, ganz viel Begleitung und Unterstützung braucht. Und das ist ja auch für uns eine Motivation, den Podcast zu machen, weil wir Menschen zeigen wollen, dass sie sich ihr eigenes Licht, dass sie ihr eigenes Licht leuchten lassen, weil es ist ganz schön dunkel da draußen gerade. Da brauchen wir Licht.
Und wenn ich mein Licht leuchten lasse, dann wird es ja bei mir auch heller.
Ja, genau.
Und egal, wo ich bin, egal in welchem Job ich bin, egal wie blöd der im Moment noch ist, egal was ist, komme ich damit besser klar. Und es ist wie, wenn ich ein Buch lese abends und es ist total dunkel und ich kann fast gar nichts sehen, dann werde ich nicht genau sehen, was da eigentlich alles steht. Mhm. Und wenn ich da Licht reinleuchte, wenn ich da doch mir eine Lampe hole und auf dieses Buch scheine und auf einmal sind die Buchstaben alle glasklar, dann habe ich auch viel mehr Möglichkeiten, die Randnotiz zu lesen, hier und da vielleicht eine Quellenangabe und bekomme neue Ideen, wo kann es denn lang gehen?
Ja.
Es gibt kein so muss es sein, es gibt kein hey, kündige morgen und werde selbstständig oder sonst irgendetwas, sondern es geht darum zu gucken, wie stehe ich morgens auf und habe das Gefühl, ja, es ist schön, dass ich da bin. Dann dafür hat es sich ja schon gelohnt. Und ich bin mir einfach sicher, dass aus so einer Idee heraus und mit so einer inneren Haltung heraus die Dinge sich im Außen dann auch verändern werden. Wenn ich super genervt jemanden anrufe und eigentlich schon im Strahl brechen könnte, weil ich mich heute mal wieder richtig als Opfer und Scheiße fühle, dann werde ich wahrscheinlich kein gutes Gespräch haben. Stehe ich aber morgens auf und denke, okay, die Situation ist im Moment nicht so rosig, aber ich weiß, sie wird sich ändern. Und da gucke ich jetzt und leuchte da auch hin, dass es sich ändern darf. Dann kommen auf einmal Möglichkeiten und es ist so, das hört sich zwar vielleicht jetzt abgespaced an, aber auf einmal hat man die Kapazität, ja, vielleicht einen Zeitungsartikel zu sehen oder mit jemand zu sprechen, weil man auf der Straße stehen geblieben ist und einem Menschen ein Lachen geschenkt hat und es hat sich ein Gespräch entwickelt und daraus entwickelt sich wieder was Neues. Weißt du, was ich meine? Es ist immer gut, in sich zu leuchten.
Du, ich weiß genau, was du meinst. Also ich glaube, da gibt es zwei Dinge, die ich ganz gerne dazu sagen würde. A, glaube ich, kann man sich eben, habe ich schon gesagt, nur selber verändern. Und ich glaube auch an diese, also von der Psychologie her würde ich jetzt sagen, das nennt sich Primen. In dem Moment, du überlegst, was du zum Beispiel gut kannst, dann merkst du, Zitronenschälen kann ich besonders gut. Und dann hast du die Zitronen im Kopf und es wird dann, also da gibt es diesen Spruch, wenn das Leben dir Zitronen schenkt, mach Marmelade draus, Limonade, Marmelade auch. Und in dem Moment, wo du drüber nachdenkst und für dich selbst feststellst, ach, Zitronenschälen kann ich besonders gut, wird irgendwas passieren. Das lässt sich gar nicht aufhalten. Das ist wie wenn du einen Stein ins Wasser wirfst, der zieht einfach Kreise. Du kannst es nicht verhindern, das ist Physik. Ich weiß nicht mehr, von wem diese Metapher ist, aber dieser Schmetterling, der mit den Flügeln schlägt, der dann diesen Tsunami auslöst oder diesen Wind. Da gibt es auch physikalisch was ganz Tolles dazu. Das google ich nicht, das kann jetzt jeder selber googeln, der es rausfinden will.
Und ich zum Beispiel.
Du zum Beispiel, genau. Schmetterling, ich google es, wir verlinken es, ich schreibe auch Schmetterling. Naja, das ist ganz spannend, weil das ist eben nicht irgendein ESO-Gequatsche. Das ist im Prinzip, kann man das beweisen, dass wenn ein Schmetterling auf der anderen Seite der Erde irgendwie mit den Flügeln schlägt, hat es Auswirkungen. Und ähnlich ist es wie der Stein, der ins Wasser fällt, es hat Auswirkungen. Die Psychologen nennen das Primen, du bist dann praktisch wachsam für irgendwas. Und dann passiert genau das, was du gerade gesagt hast. Dann, was weiß ich, läufst du durch die Stadt und siehst, die suchen gerade einen Zitronenschäler. Dann gehe ich doch hin und dann fällt einem irgendwie ein von wegen, Zitronenlimonade ist was ganz Tolles und ich nenne jetzt meine, die kriegt jetzt einen ganz tollen Namen. Und dann kommt halt noch irgendein, was weiß ich, ein Schutz, nee, Alkohol nicht, irgendwas ein anderes dazu. Und dann kreiert man halt eine eigene Zitronenlimonade. Du weißt, was ich meine. Und ich glaube, dafür muss man sich eben als allererstes mal, muss man es wagen, das Licht anzuschalten für das Buch, das man liest. Und ich glaube, dass uns einige Menschen zuhören, die lesen heimlich Bücher. Die reden vielleicht gar nicht drüber, was sie da gerade lesen, was auch ganz gut ist am Anfang. Heimlich lesen. Hast du schon mal ein Buch heimlich gelesen, ein verbotenes Buch?
Naja, ich lese meistens heimlich. Also ich habe ja keinen neben mir, wenn ich lese. Und wenn
nein, heimlich meine ich mit ein unerlaubtes Buch. Hast du sowas gemacht?
Nein.
Oh mein Gott, bist du brav. Brav, auch
ja, das muss ich, aber das ist eine Herausforderung, Anke, tatsächlich das zu tun. Obwohl doch, letztens habe ich das getan, das erste Mal. Da habe ich ein heimliches Buch gelesen. Doch. Ich habe es gehört, vielleicht habe ich es deswegen okay. nicht. Aber da war so, nee. Das ist auf jeden Fall ein Buch, was nicht gelesen werden soll, und das ist natürlich dann sehr interessant, das zu tun.
Ja, das verrate es jetzt nicht. Ich verrate jetzt meins mal. Ich erinnere mich total dran. Ich habe mal ein Buch bei einem Bekannten ausgeliehen, aber ich habe ihm nicht gesagt, dass ich es mir ausgeliehen habe. Ich glaube, das heißt stehlen. Ich habe es wieder zurückgegeben, nachdem ich es gelesen habe. Es war Der Exorzist. Ich war total jung. Und durfte natürlich sowas, also das hätte ich niemals, hätte es irgendjemand erlaubt, dass ich das Buch lese. Und dann habe ich Der Exorzist mit der Taschenlampe unter der Bettdecke gelesen. Ich bin fast gestorben. Nee, es war nicht schön. Aber ich muss unbedingt fertig lesen. Oh, das war so meine Horrorjugend. Also meine Jugend war nicht Horror, aber ich habe in meiner Jugend doch so Horrorgeschichten gemocht.
Und wenn ich mir vorstelle, Der Exorzist, der ist ja schon nicht schlecht verfilmt. Und das Buch, das kann ich mir, oh mein Gott.
Es gibt in meinem Leben drei Bücher, die konnte ich nicht auf einmal durchlesen, weil sie so grausam waren. Und eines davon ist Der Exorzist, über die anderen können wir ein andermal reden.
Oh, das ist aber auch dramatisch, wirklich, ja, Exorzist.
Absolut. Boah. Ich bin jetzt da drauf gekommen auf Buchlesen und Licht und dachte mir so, die Taschenlampe unterm Bett.
Ja, und aber das verbindest du mit dem Exorzisten. Ja, ja, super.
Ja, ich finde aber
die Idee, sich für manche so anfühlen. Tatsächlich, wenn wir jetzt mal dieses Bild, wenn ich jetzt dieses Bild nehme und du leuchtest wirklich und du siehst Dinge, die möglich wären, weil du so hell auf dieses Buch leuchtest, das kann einem wirklich sehr große Angst machen. Und dann muss man halt überlegen, bin ich tatsächlich in dieser Realität Exorzist oder ist es nicht ganz so dramatisch, wie ich es mir vorstelle? Was da ist. Ja. Da habe ich ja Dinge erlebt in der Vergangenheit und hole mir dir schön ins Hier und Jetzt. Mhm. Ich habe das letztens in einem Biografiekurs erzählt, dass ich mir immer so vorstelle, alles, was wir erlebt haben, ist abgespeichert in so kleine Filmrollen und die sind irgendwie in unserem Kellerarchiv weggeräumt, aber die sind alle da.
Ja.
Und wenn ich in eine ähnliche Situation komme, dann gibt es dann die Tante Anna, die rennt dann runter in den Keller und holt eine Filmrolle, die zu der Situation passt.
Ja.
Und das kann mitunter ein wirklicher Horrorfilm sein, was ich da abgespeichert
und
habe.
Eine fantastische Metapher, weil genauso funktioniert es ja.
Ja, und dann lege ich mir diesen Film ein und schaue mir den an.
Genau.
Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Steige ich voll ein
ja.
und erlebe quasi diese ganze Dramatik.
Mhm.
Oder, und das habe ich wiederum von einer sehr, sehr lieben Freundin, dieses Bild, nehme ich mir eine Tüte Popcorn, setze mich dahin und sage, oh, so ein spannender Film. Muss ich glauben, muss ich aber auch nicht glauben.
Ganz, ganz tolle Metapher, die ist fantastisch. Das ist, heute ist mein scheinender Moment, deine Metapher.
Ach, du willst schon, wenn du so anfängst, willst du schon aufhören?
Nein, ich will nicht aufhören, aber ich habe ja jetzt die Rolle, ob ich sie will oder nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe die Rolle der Zeitwächterin. Und die Zeitwächterin mahnt. Die ist so ja. in mir, weißt du? Ich nenne sie Zeiti.
Zeiti. Shiny und Zeiti.
Shiny und Zeiti.
Ich würde gerne noch mal kurz zum auf zwei Sachen kommen.
Ja.
Dieses sich entfalten können, ne? Dieses, also dass sich Kinder und Potenzial und überhaupt irgendwie alles entfalten kann. Und wir das halt ja heute in den Schulen machen, machen wir am besten einen neuen Podcast drauf und draus. Aber du hast eben so schön am Anfang davon erzählt vom Rosenzüchten. Ne, wenn ich Interesse dafür habe, aber irgendwie gar keine Begabung dazu, dann wird wahrscheinlich das Interesse irgendwann auch nachlassen.
Ja.
Und wenn ich jetzt den Kindern die Möglichkeit gebe, auch wenn es um Lesen geht, auch wenn es um Rechnen geht, auch wenn es um ganz viele Dinge geht, die die Kinder ja lernen sollen, wenn sie aber gucken, womit lerne ich das? Wenn jetzt zum Beispiel, ich glaube, meine Tochter, die hätte einfach alles gelernt, wenn sie die Möglichkeit gehabt hätte, so in einer bestimmten Zeit sich mit ihrem, die hat ja so wahnsinnig gerne gebastelt und gemacht und getan. Und wenn man gesagt hätte, ja, Thea, du kannst jetzt das machen, dafür musst du dich aber erkundigen.
Mhm.
Und damit du die Informationen bekommst, musst du lesen können.
Genau.
So, und dann halt über das Lesen der Sachen, die mich so wahnsinnig interessieren, dann auch da reinzukommen.
Ja, aber genau so funktioniert es ja.
Ja. Die hat zum Beispiel einen fantastischen Englischlehrer, Herr Schmitz, an dieser Stelle großes Lob, der die Kinder durch Begeisterung kriegt, wo der
ja.
sagt, ach, vergiss doch den ganzen Grammatik-Scheiß, wisst ihr was? Ich sage euch jetzt, das ist Hausaufgabe, sagt euren Eltern das, ihr dürft Fernsehen gucken.
Mhm.
Und zwar nur auf Englisch.
Ja.
Netflix, Film an, Englisch. Und
ja.
nach dem Film schreibt ihr eine kurze Zusammenfassung über diesen Film.
Ja.
Und das gebt ihr mir. Und ich sag euch dann, wo ihr noch ein paar Schräubchen drehen könnt.
Ja.
Und du glaubst gar nicht, wie dieser Mann Kinder motiviert.
Das glaube ich sofort. Und genau darum geht's ja. Das ist jetzt auch wieder so ein Spruch von wegen, ich spare mir meine Sprüche jetzt. Aber genau...
Die sind doch schön.
Nee, ich muss ja nicht alle 3 Sekunden den Spruch raushauen. Ich glaube, was kann der Herr Schmitz? Der liebt seinen Job. Der weiß, was
ja.
er kann. Das ist bei ihm, es mag ein Talent sein, es mag eine Begabung sein, es ist das Interesse da, dann ist die Motivation da und der geht gern in die Schule und arbeitet gern mit den Kindern. Und schon haben wir es. Es ist nämlich ganz einfach. Und ich glaube, wenn wir es schaffen, dass wir Talente, Begabungen, Interessen, dass wir das entdecken, dass wir da kombinieren, dass wir da dranbleiben, dann gibt es nicht nur unserem Leben Sinn, sondern dann scheinen wir eben auch in die Welt hinein. Weil ich bin ja felsenfest davon überzeugt, dass jeder Mensch auf dieser Erde dass es einen Grund gibt, warum er da ist. Er oder sie natürlich. Nein, der Mensch. Das ist richtig. Und ich glaube, wir haben alle eine Aufgabe. Jetzt geht es darum, die zu finden. Und dabei, glaube ich, können wir uns gegenseitig gut begleiten. Und da sind wir wieder beim Thema Entfaltung. Ich glaube, das ist der Samen ist gelegt und jetzt geht es darum, den Menschen wachsen zu lassen. Und sich entfalten zu lassen und eben nicht in Förmchen zu pressen, und zwar egal in welchem Alter.
Genau, weil es nutzt ja gar nichts, was für Begabungen oder Interessen wir haben, wenn man ständig in Förmchen gepresst wird.
Genau, ganz im Gegenteil. Da können die Begabungen ja nicht dann funktioniert ja die Entfaltung nicht. Und wenn ich Druck aufbaue, das wissen wir auch das ist physikalisch, Druck erzeugt immer Gegendruck. Und Druck, das wissen wir auch, Klammer auf Stress, Klammer zu, macht krank. Und was haben wir? Wir haben ja heutzutage mehr Stresserkrankungen, als wir je zuvor hatten. Und viel Stress machen wir uns auch selbst. Können wir mal einen eigenen Podcast drüber machen? Oh, das können wir machen. Podcast über Stress. Da könnten wir uns jemanden einladen. Oh, da weiß ich jemanden, den wir uns sehr gut dazu einladen können. Die kennt sich mit Stress ganz, ganz gut aus.
Uns gehen also die Themen nicht aus.
Nein.
Aber das ist tatsächlich mein scheinender Moment, dieser Druck und Gegendruck. Sondern, das sagen wir, glaube ich, auch, oder ich sage das in jedem Podcast fast, dass man mal sich ein bisschen entspannen darf, dass man die Dinge nicht so unglaublich verbissen und so sieht.
Ja.
Und da ist ja wieder der Spruch von Dumbledore. Kannst du den nochmal vorlesen? Hast du den da irgendwo?
Ja, Moment. Ich habe ihn. Glück und Zuversicht vermag man selbst in Zeiten der Dunkelheit zu finden. Man darf bloß nicht vergessen, ein Licht leuchten zu lassen. Shine on.
Shine on, liebe Anke.
Shine on, you and me tonight, way across the universe.